gesagt von Jesus, dass er nach ihm folgt. Und dann hat er folgende Worte gesagt. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, aber der, der mir nachfolgt, der ist viel höher als ich. Und er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Und er hat seine Schaufel schon in der Hand. Und er wird seine Tenne fegen. Er wird den Weizen sammeln in die Scheune. Aber die Spreu wird er verbrennen mit einem Feuer, welches man nicht löschen kann. Das Feuer kommt, um alles Schlechte zu verbrennen. Und Gott ist ein verzehrendes Feuer. Wenn in unser Leben Feuer kommt, dann tut das manchmal ganz doll weh. Weil wenn Gott anfängt, alles zu verbrennen, was ihm nicht gefällt, manchmal ist es das, was uns gefällt. Und dann sagen wir, ja, zu Gott sagen wir, weiche von mir, du Teufel. Wir denken, das ist gegen uns. Aber Gott ist ja nicht gegen uns, er ist für uns. Hört mal zu. Wenn Gott irgendwas aus eurem Leben wegnimmt, dann bedeutet das, dass es besser für euch ist. Nur der Mensch, der sicher ist in seinem himmlischen Vater, kann dazu Amen sagen. Wir brauchen nicht das, was für uns gut aussieht, sondern das, was von Gott ist. Das, was von Gott ist, das ist gut. Amen. Und deswegen, wenn Feuer kommt, das ist gut. Und wenn so ein leises Wehen des Windes ist, das ist auch gut. Und er soll entscheiden, was er tun möchte. Er ist unser Herr. Er ist unser Vater. Er weiß es viel besser. Wir wissen es nicht genau. Wir verstehen manchmal gar nicht, was wir tun. Aber wir können sicher sein, dass er weiß, was er tut. Wir dürfen ihm vertrauen. Er ist unser Vater. Er hat seinen Sohn für uns gegeben. Jesus hat unsere Strafe auf sich genommen und wollte uns freimachen von dem ewigen Tod und uns ewiges Leben geben. Und in diesem Leben gibt es alles, nur das Beste für uns. Aber nur Gott weiß, was das Beste für uns ist. Und immer ständig, immer besser und besser fangen wir an zu glauben. Und wir verstehen es, dass was von Gott ist, ist wirklich das Beste für uns. Und dann werden wir auch irgendwann so sagen können, wie Jesus auch gesagt hat, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und das soll uns immer mehr offenbart werden. Und lass uns jetzt zusammen noch beten. Himmlischer Vater, ich bitte dich, dass deine Liebe sich immer mehr und mehr offenbart für deine Kinder. In allen Gefühlen, in allen Erkenntnissen, dass wir immer fester werden in deiner Liebe und dass wir dir immer mehr vertrauen und dass wir aufhören, Angst zu haben von dem, was du für uns hast, sondern dass wir alles annehmen können, was du in unserem Leben tust. Und einfach vertrauen, dass das wirklich für uns zum Guten ist. Herr, segne uns heute. Segne uns so, wie du es möchtest, Herr. Welches Wort du für jeden von uns hast? Welche Wirkung in unseren Herzen? Wenn es sein muss, dass du etwas rausreißt aus den Herzen, dann tu es. Wenn was zu verbrennen gibt, dann verbrenne es. Und wenn du pflanzen möchtest, dann pflanze. Schenk Trost einem untröstlichen Herzen. Heile die Wunden. Nimm alle Krankheiten von uns. Beschütze uns von den Feinden. Unsere Seele soll in deinen Händen ruhen. Wir sind deine Kinder, Vater. Wir sind hier versammelt mit dir. Wir sind in deinem Namen hier versammelt. Und alles, was wir können, ist nur von dir zu erwarten. Du hast für uns was Besonderes vorbereitet, weil du ein guter Vater bist. Und wir vertrauen dir. Segne uns jetzt. Wirke in unseren Herzen mit deinem Wort und mit deinem Geist. Im Namen Jesu Christi. Amen. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Ehre sei dir. Herr, lehre uns, uns auszuruhen in deinen Armen. Lehre uns, diesen Frieden zu haben, wenn um uns herum Krieg und Unfrieden ist. Erfülle unser Verstand mit einem Sinn. Erfülle unsere Herzen mit deinem Licht. Erwärme uns mit deiner Wärme. Vater, wir lieben dich. Ehre sei dir. Halleluja. Du darfst jetzt deinem Vater alles sagen, was in deinem Herzen ist. Nicht wie ich das jetzt leite oder nach meinem Gebet, sondern das, was dir auf dem Herzen liegt. Es ist so richtig, es ist richtig, wenn wir in Ehrfurcht vor dem Vater kommen. Er hört jetzt auf dich. Sag ihm alles. Sprich mit ihm. Er hat für dich etwas. Er hat eine Antwort, sogar nicht durch einen Menschen. Oder vielleicht durch einen Menschen, von dem du das gar nicht erwartest. Aber es ist von ihm. Wenn der Herr berührt und wenn er wirkt, dann möchtest du eigentlich gar nichts mehr tun. Du willst einfach ihm erlauben, dass er tut, was er möchte. Verbringe mehr Zeit in der Gegenwart Gottes. Und lerne bitte auch nicht nur dem Herrn was zu sagen, sondern auch zuzuhören, was er zu sagen hat. Erlaube Gott, dass er mit dir redet. Er ist real, er ist lebendig. Er ist dein Papa, dein Vater. Er liebt dich so sehr. Er ist mit dir. Es ist nicht deswegen, dass du so gut bist, sondern es ist um des Herrn Jesu Christi willen. Wir selber können nichts. Wir können nur ihm vertrauen. Und uns bemühen zu hören, was er zu sagen hat, was er will, was er uns zeigen wird. Und gehorsam zu sein dem, was er will, was er tut. Das ist nur das Einzige, was von uns verlangt wird. Weil wir seine Kinder sind. Und es wird alles gut mit uns. Weil er groß ist. Er hat uns sein Reich gegeben. Wir haben eine Ewigkeit. Wir haben eine Zukunft. Deswegen ist unsere Hoffnung nicht leer. Wir wissen ganz genau, an wen wir glauben. Das Hindernis zwischen Gott und uns ist beseitigt. Um des Herrn Jesu Christi willen. Dem für alles Ehre in Ewigkeit gebracht ist, sei. Amen. Und Apostel Johannes in seinem Evangelium, wisst ihr noch, was er im ersten Kapitel schreibt? Johannes 1 vom 12. Vers. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Welche nicht aus Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Du bist von Gott geboren. Und deswegen bist du sein Kind. Und er ist dein Vater. Das ist ganz einfach. Das ist nicht deswegen, weil du etwas gemacht hast. Nicht, weil du etwas verdient hast. Er wollte es so. Und er hat dich geboren. Genauso wie bei den irdischen Eltern. Es war nicht unser Wille, dass wir geboren wurden. Noch von Anfang der Welt wollte Gott schon, dass wir geboren werden. Und er hat uns geboren. Wir sind seine Kinder. Es ist wichtig, dass wir das niemals vergessen. In 1. Johannes, der Brief Johannes, Kapitel 3, das ist der gleiche Johannes, der schreibt, der zweite Vers. Erste Johannes 3, Vers 2.
Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будет. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть.
Geliebte, wir sind nun Gottes Kinder und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn er offenbart wird, dass wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Hier ist es ganz klar ausgedrückt. Wer bist du jetzt? Wir sind Kinder Gottes. Denkst du auch so, dass du Kind Gottes bist? Was denkst du von dir? Wer bist du? Wer bist du in Bezug zu Gott? Ist es real? Wisst ihr, bevor Jesus kam, hat Gott sich immer mehr offenbart wie ein Herr. Und alle, die an ihn glaubten, waren seine Knechte. Aber um des Herrn Jesu willen ist etwas geschehen, etwas Wunderbares. Jesus selber sagte, ich nenne euch nicht mehr Knechte, ich nenne euch Freunde. Und Apostel Johannes und auch nicht nur er spricht ganz klar und sagt, ihr seid jetzt Kinder Gottes. Das ist ein ganz neuer Status. Das sind ganz andere neue Beziehungen. In diesem ist etwas Verheißungsvolles. Es ist ein Vorrecht, Kind Gottes zu sein. Worin ist das Vorrecht? Wir können in Römer schauen. Römer 8. Ich werde lesen Vers 14, 15, 16 und 17. Denn alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, das sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, durch welchen wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir anders mitleiden, auf dass wir auch mitverherrlicht werden. Das Ende des 17. Verses vom Leiden, wenn, dieses Wenn, darüber werden wir ein bisschen später reden, ja? Aber jetzt sollen wir für uns erstmal nehmen, wenn wir Kinder Gottes sind, dann sind wir auch mit Erben. Wessen Erben? Erben Gottes. Also Gott als Vater hat ein Erbe für dich. Es ist ja so, dass nicht die Kinder für die Eltern Erbe sammeln, sondern die Eltern für die Kinder. Wenn diese Beziehung als Herr und Knecht da ist, dann sammelt doch der Knecht was für den Herrn. Er arbeitet für seinen Chef sozusagen, für seinen Herrn. Wenn dieser Arbeiter gut arbeitet, dann ist der Herr ihm gut zugetan, zahlt ihm vielleicht einen guten Lohn, gibt ihm eine Prämie. Wenn aber der Arbeiter schlecht arbeitet, dann wird er vielleicht gekündigt. Ein Arbeiter arbeitet für seinen Herrn, für seinen Arbeitgeber und sammelt praktisch für ihn. Aber wenn die Rede geht um Vater und Kinder, dann ist geschrieben, dass der Vater was für uns gesammelt hat. Jesus sagt, ich gehe hin, euch eine Stätte vorzubereiten. Er sagte, meines Vaters Haus gibt es viele Wohnungen. Aber ich werde gehen, noch etwas vorbereiten. Apostel Petrus schreibt in seinem Brief, dass wir sind berufen zur Erbschaft. Und er sagt, diese Erbschaft ist rein, also die unvergänglich, und sie wird für uns bewahrt im Himmel. Jesus hat gesagt, dass dieser Schatz vor Motten und Rost sicher ist. Und die Diebe graben da auch nicht und stehlen nicht. Schaut mal, wie interessant. Der Vater hat für dich etwas gesammelt. Und weil er ein guter Vater ist, dann hat das, was er gesammelt hat, ist gut für dich. Das Beste. Das ist nur für dich. Es ist nicht ein Erbe für 50 Leute und wer zuerst kommt, der kriegt das. Es ist viel da, das reicht für jeden. Das ist nicht wie in den russischen Märchen. Ich weiß nicht, ob ihr russische Märchen kennt. Aber ob es sowas in den deutschen Märchen gibt, weiß ich auch nicht. Da hat zum Beispiel der älteste Sohn ein ganzes Haus bekommen, eine Mühle. Der mittlere hat vielleicht nur ein Pferd bekommen. Und der jüngste nur eine Katze. Naja, er ist ja der Letzte. Aber bei Gott, dem Vater, ist es nicht so. Jesus hat so gesagt, und wenn es nicht so reicht für jemanden, dann gehe ich jetzt hin und werde es alles vorbereiten. Gott hat einen Überfluss für uns. Und das verschwindet nicht nirgendwo hin. Das kann man nicht stehlen. Das kann man nicht verderben lassen. Es ist ewig und deswegen ist es immer aktuell. Es ist nicht so, wie wir vielleicht mal ein Erbe von unseren Eltern bekommen haben. Meine Mutter hat dafür gesorgt, dass ich und meine Brüder eine Erbschaft bekommen haben. Sie waren nicht reich, meine Eltern. Aber sie hat gesammelt. Dieses Handtuch für den Ältesten, dieses Handtuch für den Mittleren und dieses Handtuch für den Jüngsten. Das war noch damals zur Zeit der Sowjetunion. Wer von euch weiß zu leben in der Sowjetunion? Manche wissen es. Und wir hatten sogar einen Kühlschrank. Wie? Birissa. Das war sehr, sehr gut. Und wir hatten sogar noch so ein, wie nennt man so ein Coupon, dass wir noch einen Kühlschrank kaufen konnten. Viele von euch wissen das vielleicht gar nicht, dass Kühlschrank, die Anzahl der Kühlschränke begrenzt war und nur wer so einen Coupon hatte, konnte einen bekommen. Es hat nicht gereicht, wenn man Geld hat. Wichtig war, dass du diesen Coupon hast. Und meine Mutter hat gesagt, wir müssen einen zweiten Kühlschrank kaufen. Ich habe gesagt, wozu, Mama? Wo sollen wir diesen Kühlschrank hinstellen? Wir hatten so eine kleine Küche. Der wird da doch nicht reinpassen, der zweite Kühlschrank. Sie hat gesagt, wir stellen ihn in den ins Schlafzimmer. Ich habe gesagt, Mama, wir haben nicht so viel zu essen. Uns reicht ein Kühlschrank, wozu brauchen wir zwei? Sie hat gesagt, das wird ein Erbe sein. Zur Erbschaft. Den Kühlschrank bekommt der älteste Sohn und der zweite Kühlschrank, den bekommst du. Sonst, woran kriegen wir noch eine Chance, einen zweiten Kühlschrank zu kaufen? Ich liebe meine Mama sehr und danke ihr für so ein gutes Herz. Aber zu dem Moment, als es kam, das Erbe zu bekommen, war dieser Kühlschrank nicht mehr aktuell. Die Zeiten haben sich geändert und dieser Kühlschrank war alt und hat sehr schlecht funktioniert. Ich weiß gar nicht, wo dieser Kühlschrank jetzt ist. Bei Gott ist es nicht so. Wenn Gott etwas für uns vorbereitet hat, das ist nicht irgendwas, was du bekommst und dann sagst, naja, dieses Kleid ist schon 2000 Jahre alt. Damals war es modern zur Zeit der Sowjetunion. Heute kann man das doch nicht anziehen. Es ist etwas, was unvergänglich ist, was immer aktuell ist. Die Bibel sagt, derjenige, der uns seinen Sohn gegeben hat, wie wird er uns nicht auch alles andere geben? Es steht auch geschrieben, dass er uns alles gibt, was notwendig ist zum Leben. Also zum Leben und auch zur Gottseligkeit. Das bedeutet auch im Leiblichen und auch im Geistlichen. Das ist auch jetzt, um hier zu leben auf dieser Erde, auch für die Zukunft in der Ewigkeit. Weil wir seine Kinder sind. Er ist unser Vater. Und er hat Überfluss in seinem Haus. Und er hat alles, was man braucht zum Leben. Das ist ein konkretes Wort aus der Bibel. Aber wenn wir dieses Wort hören, meistens werden wir traurig danach. Wir wollen eigentlich glauben, dass es so wirklich ist. Aber wir schauen in die Realität und dann fragen wir, und wo ist das denn alles? Wo ist das? Was macht es da im Himmel? Ich lebe doch noch hier. Kann ich nicht schon ein bisschen hier hinbekommen, jetzt auf die Erde? Ich brauche es doch jetzt. Ich lebe doch jetzt hier. Ich habe jetzt diese Nöten und Probleme. Geistliche, seelische, fleischliche, materielle. Und dieser Kindschaftsstatus beunruhigt uns ein bisschen. Weil die Kinder ja nicht Lohn bekommen, so im Gegensatz zu den Arbeitern, die ja Lohn bekommen. Irgendwo ist es sogar leichter, ein Arbeiter zu sein. Da kann man eine Abmachung treffen. Dann sucht man sich vielleicht einen besseren Chef, wo du vielleicht mehr Lohn bekommst und weniger arbeiten musst. Und dann kannst du verlangen zum abgemachten Zeitpunkt deinen Lohn, dass er dir ausgezahlt wird. Aber dafür musst du natürlich arbeiten, musst etwas tun. Du musst es verdienen. Aber als Gott ein Vater wurde, sind wir in so einen komischen Zustand gekommen. Es ist ja auch vorteilhaft eigentlich für uns. Wir bekommen doch so viel Erbschaft. Aber wir verstehen nicht, wo ist das, dieses Erbe, was wir kriegen. Aber Lohn bekommen doch die Kinder nicht. Und dann bekommen wir so einen Gedanke. Vielleicht ist es doch besser, nicht ein Sohn zu sein, sondern vielleicht wollen wir lieber ein Knecht sein. Und dann fangen wir an, für Gott zu arbeiten. Wir haben Bezug zu unserem christlichen Leben, wie eine, als wenn es eine Arbeitsstelle ist, wo wir etwas verdienen bei Gott. Wir versuchen mit Gott einen Vertrag zu schließen. Wir sagen, Herr, ich werde jetzt in die Gemeinde gehen, ich werde beten, ich werde Bibel lesen, ich werde dir sogar Geld geben, den Zehntel werde ich dir bringen und Opfer werde ich dir auch geben. Irgendwas anderes kriegst du auch noch von mir. Aber was werde ich davon haben? Und das Wichtigste, wann und wie viel? Hat jemand von euch schon sowas gemacht, so sich mit Gott unterhalten? Ich ja, ich habe das gemacht. Ich habe versucht, für Gott zu arbeiten. Ich habe gedacht, ich bin ein guter Arbeiter. Aber irgendwie habe ich trotzdem das, immer das Gefühl gehabt, dass mein Chef mit mir unzufrieden ist. Ich habe auf die Leute geguckt, die in der Gemeinde sind. Und dann habe ich mich aufgeregt. Ich habe gesagt, Herr, womit bist du unzufrieden? Schau mal, ich bin viel besser als diese alle. Ich hatte auch konkrete Sachen, die ich ihm vorbringen konnte. Ich habe viel mehr Dienste als diese Leute. Ich opfere am meisten. Ich arbeite für dich. Und du gibst mir noch nicht mal ein Böcklein, dass ich mich freue mit meinen Freunden. Aber das ist schon nicht meine Phrase, sondern das habe ich aus der Bibel. Ja. Und diese Phrase stammt von einem Menschen, der genauso auch für seinen Vater versuchte zu arbeiten. Ich habe nicht verstanden, womit ist Gott unzufrieden? Ich habe gesagt, Herr, man kann es dir nie gut genug machen. Wir können nicht Gott wohlgefällig sein, indem wir für ihn arbeiten. Und wir können auch keinen Lohn bei ihm verdienen. Manchmal verstehen wir es leider nur dann, wenn wir es schon versucht haben zu machen. Weil wenn wir von Gott das bekommen wollen, was wir verdienen, dann wird Gott natürlich gerecht sein. Er ist ein Gerechter und er wird wirklich den ganzen Lohn auszahlen. Für alles. Er wird uns alles auszahlen, was wir verdienen. Und wenn er für, so wie wir sehen, gute Werke und zwar einen guten Lohn zahlt, so wird er uns genauso auch für unsere Sünden bezahlen. Aber der Lohn für die Sünde ist der Tod. Und das wird alles annullieren, alles Gute, was du bekommst. Deswegen will Gott uns in andere Beziehungen führen. Er sagt, ich will nicht, dass ihr meine Knechte seid. Der verlorene Sohn, der kam, der hat gesagt, ich will dein Knecht sein. Aber Gott sagt, nein, ich möchte es aber nicht. Weil du mein Sohn bist. Ich werde dich annehmen als einen Sohn. Nicht, weil du etwas verdient hast, sondern weil ich dich einfach nur so liebe. Wirst du einverstanden damit sein? Es sieht sehr verlockend aus. Aber es ist weniger bestimmt oder es ist so ein bisschen verwischt, ja, verschwommen. Also ich bin froh, dass du mich segnen wirst. Ich bin froh, dass du für mich eine Erbschaft hast. Aber wie kann ich denn dich beeinflussen oder was kann ich tun, dass ich von dir dann auch was bekomme? Weil Erbschaft verdient man doch nicht. Erbschaft bekommt man, weil man ein Kind ist. Aber man bekommt es erst dann, wann der Vater das dann so will oder es bestimmt. Man kann auch schon versuchen, es vorher zu bekommen. Aber in Sprüche ist geschrieben, dass die Erbschaft, die du vor Zeiten dir holen willst, wird nicht gesegnet. Dieser jüngste Sohn hat auch Erbschaft bekommen von seinem Vater. Und ist dann gegangen, um zu leben mit dem, was er bekommen hat. Und ganz schnell war er bei den Schweinen, ist er bei den Schweinen gelandet. Er hat von dieser vorzeitigen Erbschaft keinen Nutzen gehabt. Ich möchte noch eine Bibelstelle lesen. In Kolosser 3. Vers 23 und 24. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als dem Herrn und nicht den Menschen. Und wisset, dass ihr von dem Herrn die Vergeltung des Erbes empfangen werdet, denn ihr dient dem Herrn Christus. Die Bibel sagt, du sollst weiterhin dienen. Und du wirst Erbschaft bekommen. Und das wird eine Gabe sein, eine Vergeltung sein. Irgendwie wird alles so unklar. Weil das Wort Vergeltung ja die, aussagt, das ist das, was ich verdient habe. Vergeltung hat immer damit zu tun, dass du etwas getan hast. Und jetzt können wir uns erinnern an das, was wir in Römer 8 gelesen haben. Das Ende des 17. Verses. Dass wir Gottes Erben sind, mit Erben Christi, nur dann, wenn wir mit ihm leiden. Warum ist da auch eine also es ist ein Grund auch, man muss etwas machen. Ja. Und hier ist genau das Gleiche. Voraussetzung. Weil Gottes Liebe ist ja ohne Voraussetzung. Wir sind seine Kinder ohne Voraussetzung. Wir sind ja seine Kinder nicht, weil wir gut sind. Gott hat ja nicht die Besten erwählt und hat sie dann seine Kinder genannt. Gott hat uns geliebt und hat uns geboren, als wir noch Sünder waren, und hat gesagt, ihr seid meine Kinder. Ich werde mich nicht von euch lossagen und ich werde euch niemals verlassen. Halleluja. Warum gibt es jetzt eine Voraussetzung, um ein Erbe zu bekommen? Und schaut mal, was anfängt zu geschehen. Es ist eine sehr verbreitet unter den Christen. Wir glauben ja eigentlich, dass wir Kinder Gottes sind. Und dass Gott für uns eine Erbe hat und Gaben. Das ist alles eigentlich, was wir brauchen. Und wir brauchen das ja nicht zu verdienen. Aber parallel dazu fangen wir an, so zu leben, als seien wir Knechte. Das Bild des ältesten Sohnes. Wir arbeiten immer noch für den Papa, um von ihm einen Lohn zu bekommen. Und danach erwartet uns Enttäuschung. Wir kommen zur Kasse, gehen zur Kasse und wollen den Lohn haben. Da gibt es die Aussage über den Lohn, alles aufgeschrieben. Da ist ja alles aufgeschrieben und die ganzen Knechte sind aufgeschrieben. Und dein Name ist nicht da. Weil dein Name ja in einem anderen Buch geschrieben ist. Im Buch des Lebens. Im Buch des Erbes, der Erbschaft. Warum können wir nicht das Erbe bekommen, welches wir haben? Was bedeuten diese Voraussetzungen? Wovon es abhängt, ob ich das Erbe bekomme? Und dazu möchte ich aus Galater lesen. Da ist nämlich die Antwort. Galater 4. Der erste und der zweite Vers.
Ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока.
Ich sage euch, solange der Erbe unmündig ist, ist zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr ist über alles, sondern er ist unter den Vormündern und Verwaltern bis zu der Zeit, die der Vater bestimmt hat. Es ist eine ganz interessante Stellung. Ein König bekommt einen Sohn oder eine Tochter oder vielleicht gleich beide. Es sind Erben. Und da liegt so ein rosafarbenes Wesen und ist gewickelt in eine Windel. Und dann wird das in den Thronsaal gebracht. Alle Knechte, alle da Berühmten, beugen sich alle vor diesem Kind. Das ist nämlich der Erbe, der Herr von allem. Er ist schon Erbe. Aber man setzt diesen Erbe nicht gleich auf den Thron. Und man gibt nicht ihm einen königlichen Stempel in die Hand, dass er anfängt zu stempeln und zu unterschreiben und so weiter. Warum? Ist es schade für den Vater? So, und dieses Kind wächst dann bis zum fünfjährigen Alter und fängt schon an zu verstehen, dass er Herr eigentlich über alles ist. Das Kind des Königs und fängt an zu herrschen. Und irgendeine Nanny ist bei ihm, passt auf das Kind. Und sie sagt dann zu ihm, so, jetzt komm mal Milchbrei essen. Und er sagt, was befiehlst du mir hier? Ich bin hier der Herr. Ich will Eis essen. Ich will Schokolade. Er ist doch der Herr. Nanny ist nicht der Herr. Obwohl er Erbe ist, aber als Kind hat die Nanny was zu sagen und sagt, ich werde dir zeigen, wo Eis und Schokolade ist. Solange du den Brei nicht gegessen hast, bekommst du das nicht. Ist das normal? Das ist ganz normal. So, und jetzt wird dieser Erbe schon 12. Und er schaut, in der Garage ist ein Ferrari beim Papa. Und er sagt, Papa, bin ich wirklich der Erbe? Bin ich wirklich der Herr? Naja, natürlich, mein Sohn. Ich erziehe dich auch so. Du bist Erbe vom ganzen Reich. Okay, sagt er, dann gib mir jetzt den Schlüssel. Abends haben wir eine Diskothek in der Schule. Und ich will mit dem Ferrari fahren. Papa sagt, ich gebe dir den Schlüssel. Nachher sammeln wir nicht dich zusammen, nicht den Ferrari. Da hast du einen Roller. Da, fahr mit deinem Roller. Oh. Aber ich bin doch der Herr. Ihr versteht schon etwas, ja? Ein Erbe unterscheidet sich nicht von einem Knecht, obwohl er ja der Herr ist, aber in der Kindheit sind sie gleich. Es gibt Status des Erben und es gibt die Erbschaft. Aber es gibt noch diesen Eintritt in das Recht der Erbschaft. Es gibt diesen Zeitpunkt, wann wir diese Erbschaft bekommen. Und das hat keine Verbindung damit, ob wir gut gearbeitet haben. Es hat keine Verbindung damit, ob wir gut gebittet haben oder jemanden überredet haben. Es ist bis zu dem Zeitpunkt, der vom Vater bestimmt ist. Die Jünger haben auch mal Jesus gefragt, ist jetzt nicht die Zeit gekommen, wo du dein Reich wiederherstellst? Könnt ihr euch noch erinnern, was Jesus geantwortet hat? Nein, sagt er, es ist nicht eure Sache, die Zeiten zu wissen. Nur der Vater im Himmel hat es bestimmt und es ist in seiner Macht. Aha. Wisst ihr, meine Lieben, eigentlich ist es alles ganz einfach. Gott verwirrt uns nicht. Gott sagt dir, du bist mein Kind. Ich habe dich geschaffen. Ich habe dir Leben gegeben. Und das ist das ewige Leben. Und das ist ein gutes Leben. Damit du glücklich sein kannst. Damit du alles hast, was du brauchst. In diesem Leben, um glücklich zu sein. Das ist für dich. Und ich weiß, wann und wie und was ich dir geben werde. Um in dieses Erbrecht reinzukommen, muss man nur eins. Nur ein einziges. Nur etwas. Wisst ihr, was das ist? Welche Versionen gibt es? Nein. Du musst nur erwachsen werden. Du musst einfach nur wachsen. Du musst einfach nur erwachsen werden. Sohn, das ist wirklich dein Ferrari. Niemand wird diesen Ferrari wegnehmen. Ich werde diesen Ferrari nicht einem anderen Jungen geben, wenn er sogar klüger und gehorsamer ist als du. Das ist für dich, mein Sohn. Und Tochter, das ist für dich. Aber jetzt ist noch nicht die Zeit. Du bist noch nicht fähig, das anzunehmen. Das kann dir schaden, wenn du das jetzt schon zu früh bekommst. Ja. Wir kennen die Geschichte von dem liebenden Vater und den zwei Söhnen. Und wir wissen die Geschichte von diesem Sohn, der das zu früh genommen hat, die Erbschaft. Und dann nur Probleme hatte. Gott erzieht uns. Und er beobachtet, wie wir wachsen. Wir denken, ihm sind wichtig unsere Werke. Aber ihm ist es wichtig, dass wir wachsen. Weil wenn wir ein bestimmtes Wachstum erreichen, vielleicht bemerken wir es noch nicht mal. Wir wissen manchmal gar nicht, ob wir überhaupt wachsen. Naja, die Kinder bemerken das nur an denen, dass ihnen die Sachen zu klein werden. Ja? Aber die wachsen doch jeden Tag. Das ist so unauffällig. Aber der Vater sieht das. Er weiß ganz genau, wie er es bewertet, dein Wachstum. Er bewertet unseren inneren Zustand, unsere Reife. Er weiß ganz genau, wann er uns das anvertrauen kann, die Erbschaft. Du bist Mama und das ist dein Sohn? Nein. Das ist der Sohn von ihr und nicht von ihr. Also kannst du deinem Sohn jetzt schon anvertrauen, dass er ins Geschäft geht und Produkte kauft, Lebensmittel für die ganze Familie? Gibst ihm 20 Euro und dann sagst du, Sohn, kauf alles, was wir brauchen heute zum Abendbrot. Warum nicht? Wieso? Kann er nicht 20 Euro in der Hand halten? Schafft er nicht, bis zum Geschäft zu gehen? Vielleicht, ich denke mal, er wird es sogar schaffen. Aber was wird er kaufen?
Cornflakes.
Schokolade und Cornflakes. für 20 Euro. Ja. Man hat mich mal in dem Alter geschickt, Brot zu kaufen. Und dann hat man mir gesagt, naja, einen Keks kannst du dir auch noch kaufen. Aber ich habe nur Keks gehört. Und ich habe für das ganze Geld einfach nur Kuchen und Kekse gekauft. Etwas habe ich unterwegs schon aufgegessen. Ein paar Sachen habe ich noch nach Hause gebracht. Kein Brot. Keine Restgeld. Nur Kekse. Das ist Charakter des Kindes. Das sind seine Fähigkeiten. Es ist doch nicht so, dass es Gott schade ist, uns zu geben. Sondern die Sache ist darin, dass Gott weiß einfach, zu welchem Zeitpunkt er was gibt, damit das auch gut für uns ist. Wisst ihr, wenn ein Mensch finanziell zum Beispiel Geld mehr bekommt, als dass er damit umgehen kann, dann ist es ein Problem. Viele Leute haben im Lotto gewonnen und haben ein großes Problem bekommen. Sie konnten das nicht richtig gebrauchen, weil ihre Reife war auf so einer Ebene. Aber Geld ist so viel gekommen. Und sie konnten damit einfach nicht richtig umgehen. Und diese Beobachtungen gibt es in der ganzen Welt und ich habe Statistik in Russland gelesen. Man hat ein paar Familien beobachtet, die den letzten Jahr, in den 90er Jahren großes Geld im Lotto gewonnen haben. Ich glaube, von 10 Familien war nur eine Familie, die es wirklich, denen es zum Nutzen war. Und das war, glaube ich, das war ein Businessman, der hat einfach durch dieses Geld noch mehr wirtschaften können. Es war einfach nur ein einziger Mensch, der das einfach richtig umsetzen konnte und gebrauchen. Den anderen hat das kein Glück gebracht. Und für manche war es sogar zum Schaden. Eine Familie hat mich sehr verwundert, also das Beispiel von dieser Familie. Die haben gewonnen. Also ein paar hunderttausend Dollar. Und er war ein ganz einfacher Arbeiter. In einer Fabrik hat er gearbeitet. Sie lebten in einer kleinen Wohnung. Und auf einmal so ein Haufen Geld. Was meint ihr, was sie als allererstes getan haben? Квартиру и машину, может быть. Fernseher. Ihr kennt noch nicht die Russen. Просто истратили без того, чтобы помыслить. Das Erste, was sie machten, haben sie ein Fest gefeiert. In Russland nennt man das, man muss es abwaschen. Also mit. Es ist aber nicht nach der Bibel, es ist heidnisch, ja. Und die ganzen Verwandten sind gekommen. Und sie hatten ja sehr viel Geld, also haben sie es doch nicht geschafft, alles zu verbrauchen bei dieser Party. Aber es waren so viele, dass sie in diese Wohnung nicht reinpassten. Und während dieser unaufhörlichen Party sozusagen gehen sie und kaufen sich natürlich eine riesengroße Wohnung. Und fast das gesamte Geld haben sie nur für den Kauf dieser Wohnung verbraucht, weil das die Wohnung in einem berühmtesten Haus da war. Deswegen war sie so teuer, diese Wohnung. Und die ganzen Verwandte und diese Party dann. Also ihr versteht, was solche Feste überhaupt sind. Sie alle zusammen gehen in dieses Haus, in diese teure Wohnung. Es gibt keine Möbel dort. Es ist, die Wohnung war noch nicht richtig gemacht und nicht renoviert. Aber sie haben schon dieses Fest. Das nächste, das habe ich hier schon gehört, dass er hat sofort aufgehört zu arbeiten. Wozu soll ich arbeiten für 200 oder 300 Dollar im Monat, wenn ich so viel Geld habe? Und dann wurde beschrieben, dass nur ein halbes Jahr vergangen ist und der Zustand dann dieser Familie nach einem halben Jahr, es war kein Geld mehr. Miete für die Wohnung zu bezahlen konnten sie nicht mehr, sie hatten schon Schulden. Weil so eine große Wohnung, so eine tolle, super Wohnung zu haben, muss man ja auch bezahlen viel. Drittens, dass die gesamte Einwohner dieses Hauses, wo die Wohnung war, sind gegen sie. Weil in diesem Haus leben Leute, die einen bestimmten Status haben. Und diese Familie passt einfach nicht dahin. Und niemand in diesem Hause gefällt es, dass sie da ständig diese Partys haben in der Wohnung. Na, aber solange Geld war, haben sie ja Party gefeiert, ja? Und mit allen Nachbarn haben sie Probleme. Sie haben Probleme mit der Polizei. Sie haben sich verstritten mit allen Verwandten, weil die ja nicht nur das Geld aufgegessen und getrunken haben, sondern jeder hat versucht, auch etwas zu bekommen von dem Geld. Und jetzt wollen sie es nicht wieder zurückgeben. Sie haben keine Arbeit. Und jetzt mussten sie ganz schnell diese Wohnung verkaufen, damit die Probleme ein Ende nehmen. Aber sie schaffen es nicht so schnell zu verkaufen. Sie konnten es nur für ganz eine kleine Summe verkaufen. Die Erbschaft, die zu früh genommen wird, wird nicht gesegnet. Wer sich beeilt, reich zu werden, der wird nicht ungestraft bleiben. Es betrifft aber nicht nur das Materielle, sondern egal welches Erbe. Das Erbe, welches Gott für uns hat, ist das alles, was wir brauchen zum Leben und zur Gottseligkeit. Jetzt hör mal zu, dein Erbe wird von dir nicht genommen. Aber bekommen wirst du es vom Vater, nur dann, wenn du erwachsen genug bist. Und immer nur solche Portionen, wie er sieht, dass das für dich gut ist. Und immer zu dem Zeitpunkt, wann er denkt, dass es gut ist. Damit das für dich gut ist. Ist es eine gute Botschaft oder eine schlechte? Das müsst ihr selbst entscheiden. Aber ich denke, wenn ihr klug und weise seid, dann seid ihr doch einverstanden damit, dass es doch besser ist, nicht wie ich will, sondern wie du, Herr. Nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Amen. Preis sei dem Herrn. Alles, was wir tun können, was von uns verlangt wird, ist zu wachsen. Ich will euch ganz ehrlich sagen, das gibt uns Hoffnung. Alles, was lebt, wächst. Du wächst auch. Du wirst wachsen, du wirst erwachsen werden. Aber wir können entweder abbremsen unser Wachstum oder nach vorne zu schnell laufen. In Hebräer zum Beispiel, Hebräer 5, ist eine Situation aufgeführt, wenn die Kinder, die Leute zu lange Kinder waren. Das ist von Vers 12.
плохом не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенно, у которых чувства навыков приучены к развлечению добра и зла.
Also Vers 12, 13 und 14. Und die ihr längst Lehrer sein solltet, bedürft wiederum, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehre. Und dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise. Denn jeder, dem man Milch geben muss, der ist unerfahren in dem Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein kleines Kind. Die feste Speise aber ist für die Vollkommenen, die durch Gewöhnung geübte Sinne haben, zu unterscheiden Gutes und Böses. Nach unserem Wachstum werden wir immer fähiger zu unterscheiden, was gut, was schlecht ist und zu nutzen das, was Gott uns gibt, damit es für uns zum Nutzen ist und nicht zum Schaden. Aber hier war so eine Situation, wo der Apostel zu den Hebräern sagt, es ist schon so viel Zeit vergangen und ihr könntet ja schon Lehrer sein und schon erwachsen genug sein. Aber die Sache ist die, dass der geistliche Wachstum nicht nach Jahren bestimmt, also gemessen wird. Man kann 30 Jahre in der Gemeinde sein und trotzdem ein Baby bleiben. Und dann traurig sein, dass Gott allen Erbschaft gibt und mir nicht. Ich habe einfach nachgedacht. Nach welcher Zeit oder wie viel Zeit ist vergangen, dass sie schon Lehrer sein konnten? Wie alt mussten sie schon sein im Geistlichen jetzt? Kann ich zum Beispiel das Wachstum erreichen in einem Monat, in dem ich intensiv in der Bibelschule lerne, oder muss ich mich einstellen auf viele, viele Jahre? Und Hebräer wurde ungefähr im 63. Jahr geschrieben. Das ist ein bekanntes Geschehnis und das ist ein Dokument, ja. Wann die Hebräer gläubig wurden. Wir wissen ja nicht ganz genau jetzt von denen, wo jetzt hier geschrieben ist, in dieser Schrift. Aber wir wissen, dass die erste Gemeinde aus Juden bestand, aus Hebräern. Es gab das Sterben und die Auferstehung Christi, seine Himmelfahrt. Und am Tage der Pfingsten kam der Heilige Geist. Die ersten 120 Leute, die damals getauft wurden, waren dann die Gemeinde, die erste Gemeinde. An diesem Tag wurde die erste Predigt von Petrus gesagt. Und es steht geschrieben, dass mehr als 3000 Leute hinzugefügt wurden. Das geschah im 33. Jahr. Also dazwischen von 33 bis 63 sind ungefähr 30 Jahre vergangen. Möglich ist es, dass unter diesen Juden auch welche dabei waren, die damals gläubig wurden. Vielleicht etliche schon etwas später. Aber wir wissen, dass es war eine riesige Verfolgung in den Jahren 43 bis 45 in Jerusalem auf die Christen. Und die ganzen Juden wurden zerstreut. Und deswegen so anzunehmen, auszurechnen, ungefähr waren das Christen, die vielleicht schon 20, 25 Jahre gläubig waren. Und der Apostel sagt, wenn wir nach der Zeit jetzt urteilen, ihr seid jetzt schon im Herrn 20 bis 25 Jahre lang, ihr könntet schon Lehrer sein, aber ihr seid immer noch Kinder, ihr seid Babys. Ihr seid nicht gewachsen. Man kann sagen, naja, ich bin doch schon so lange in der Gemeinde. Ich habe doch etwas gemacht. Aber wenn wir einfach nur etwas gemacht haben, aber gar nicht gewachsen sind, hat er gesagt, ja, sagt er, ja, ich freue mich, aber ich kann dir nicht Erbschaft geben. Das heißt ja nicht, dass Gott uns gar nichts gibt jetzt. Aber so wie wir wissen, wir wollen immer mehr als das, was wir schon bekommen. Ja? Aber er gibt nach unserem Wachstum. Ja? Ihr versteht es. Noch eine Stelle aus 1. Johannes. Jetzt schauen wir mal in Kapitel 2. Vers 12 und 13.
Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца.
Kindlein, ich schreibe euch, denn die Sünden sind euch vergeben, um seines Namens willen. Ich schreibe euch Väter, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch Jünglinge, denn ihr habt den Bösen überwunden. Ich schreibe euch Kindlein, denn ihr kennt den Vater. Vier verschiedene Altersstufen. Wenn man sie so richtig aufbaut nach dem Wachstum, dann sind am Anfang die Kindlein. Dann sind die Jünglinge. Jünglinge sind ja eigentlich auch noch Kinder. Aber es sind schon ein bisschen ältere Kinder. Die sind schon ein bisschen gewachsen, ja? Ah, Jonasche. Tutulke Padruski. Also Teenies, auf Russisch ist Teenies und dann sind noch die Jugendlichen, ja? Teenies und die Jünger.
Ja.
Und dann gibt es noch die Väter. Wisst ihr, man kann nicht eine Altersstufe überspringen. Meistens wollen alle Kinder schnell groß werden. Weil ihr Wunsch, ihr Traum ist es nicht mehr, in den Kindergarten zu gehen und bis spät in die Nacht Fernsehen zu schauen. Und sie denken, wenn wir dann groß sind, dann werden wir das können, werden wir das dürfen und werden mehr Freiheit haben. Ich werde auf Arbeit gehen. Und das ist so verlockend. Das ist nachher, wenn wir erwachsen sind, dann wollen wir wieder Kinder werden. Dann erinnern wir uns wieder an die Zeit im Kindergarten. Aber wenn Kinder wachsen wollen, dann können sie solche Dinge tun. Ein Mädchen, ein kleines, zieht Mamas Schuhe, hochhackigen Schuhe an und schminkt sich, ja, und zieht auch den Schmuck auf von der Mutter und sagt, ich bin groß. Aber davon ist sie ja nicht größer geworden. Und die Eltern sagen, Tochter, wenn du groß wirst, dann darfst du das alles machen, tragen. Aber jetzt erstmal bitte, lass es sein. Und wir können nicht gleich sofort reif sein. Wir müssen wachsen bis zu der Reife. Der Herr gibt das Wachstum. Und geistliches Wachstum geschieht nach etlichen stufenweise sozusagen. Das erste, die Kindheit. Und Johannes beschreibt, wie die Kindlein sind. Oder was für sie bestimmt ist. Es ist geschrieben, denn die Sünden sind euch vergeben um seines Namens willen. Womit fängt Christentum an? Das ist die Bestätigung in der Wahrheit über die Wahrheit, dass die Sünden vergeben sind. Wegen des Opfers Jesu. Und das kann ganz einfach aussehen. Wir denken natürlich, wir wissen das alle, ja? Aber wenn wir das alles wissen, warum, wenn wir dann sündigen, dann bekommen wir solche Schuldgefühle? Warum verurteilen wir uns selber und auch den anderen? Warum wollen wir das nicht ans Licht bringen, wenn mit uns irgendwas geschehen ist, ein Problem der Sünde? Warum verstecken wir uns von Gott und voneinander? Jesus hat die Sünde überwunden. Aber wir sündigen nicht einfach nur noch weiter, sondern knechten uns noch mit dieser Sünde. Das Kindesalter, wir werden so lange in diesem Kindesalter bleiben, solange wir nicht Überwindung über Sünde bekommen. Die Sünde zu überwinden bedeutet aber nicht, dass du nicht mehr sündigen wirst. Sünde überwinden bedeutet, dass du erstens es erkennen kannst. Egal in welchem Stadium. Weil Sünde beginnt ja erstmal hier, ja? Es kommt ein Gedanke. Dann wird es zur Begierde. Dann entscheidest du dich. Und erst dann wird es eine Tat oder es werden Worte. Kinder Gottes müssen in erster Linie können, die Sünde zu überwinden in allen diesen Stadien, die wir jetzt aufgeführt haben. Womit überwindet wir Sünde? Schafft ihr das hinzukriegen mit der Sünde? Schafft ihr es, euch zu reinigen von Sünde? Könnt ihr aufstehen, wenn ihr gefallen seid? Wenn die Sünde euch einen Fuß gestellt hat? Trotzdem, wenn ihr gefallen seid, aufzustehen, euch zu reinigen und weiterzugehen? Oder liegen wir ganz lange rum und haben keine Kraft aufzustehen und erlauben dem Teufel, dass er uns quält? Mit dieser Beschuldigung. Wir entfernen uns von Gott und glauben an eine Lüge, dass wir nicht würdig sind, dass Gott uns verlassen hat, dass er uns abgelehnt hat. Das ist eine Lüge des Teufels. Der Teufel bringt uns das wegen der Sünden. Diese Lüge. Wenn in unserem Leben diese Offenbarung bestätigt wird, dass wir ganz genau wissen, dass uns die Sünden vergeben sind, dann werden wir nicht erlauben, dem Teufel, dass er sich zwischen uns und Gott hinstellt, weil in unserem Leben irgendwas falsch läuft. Und wenn der Teufel kommt und sagt, du kannst nicht zu Gott kommen, weil du sündigst, dann wirst du ihm sagen, ja, kann sein, dass ich sündige. Aber das werde ich nicht mit dir jetzt klären, Teufel. Ich habe einen Vater und ich werde zu meinem Vater gehen. Und wenn er mich bestrafen will, denkt, dass er mich bestrafen soll, dann wird er das auch machen und auch er wird mich reinigen. Und er wird mich verbessern. Und er wird mich belehren. Aber das ist unsere Sache zwischen mir und Gott. Und du, Teufel, bist ein Fremder. Du gehörst nicht zu uns. Du bist im Hause des Vaters niemand. Und ich bin ein Kind Gottes. Und deswegen, Teufel, ich werde nicht auf dich hören. Ich werde aufstehen und ich werde zu meinem Vater gehen. Sobald ich verstehe, dass ich in einem falschen Zustand bin. Ich werde zu meinem Vater laufen, um Hilfe von ihm zu bekommen. Und ich weiß, er wird mich nicht töten. Er wird mich annehmen. Er wird mich reinigen. Kann sein mit Feuer. Aber es wird für mich zum Guten, weil er mich liebt. Wenn ihr sündigt, dann lauft ihr dann gleich zu Gott oder lauft ihr erstmal ein bisschen weg von Gott? Wenn das in uns noch nicht vollkommen ist, dann befinden wir uns noch in diesem Kindheitsstadium. Und das kann länger dauern, für mehrere Jahre. Aber meistens wollen wir damit nicht rummachen, wollen es nicht klären. Wir lernen nicht, unsere Sünden zu bekennen, uns loszusagen von den Sünden, irgendwelche Flüche zu zerstören in unserem Leben. Und das bremst unser Wachstum. Und dann bleiben wir so klein. Die von Gott geboren sind. Sie sind Erbe. Aber sie sind noch nicht, sie können nicht wachsen, um die Erbschaft in Empfang zu nehmen. Und immer mangelt es an irgendetwas. Aber die Jahre gehen. Und dann kann man Enttäuschung erleben. Aber der Teufel wird immer irgendwelche Lügen bringen und wird sagen, du hast es nicht verdient. Du musst noch mehr arbeiten. Du musst noch mehr dienen, mehr opfern. Hört mal zu, jeden Dienst, den wir tun, wir machen es nicht deswegen, damit wir was bei Gott verdienen. Wir tun es nur, weil dieser Dienst uns hilft im Wachstum. Wozu lesen wir Bibel? Um irgendwas zu erfüllen, was eine komische Bedingung von Gott? Wer zuerst die Bibel durchliest und auswendig erzählt, kriegt ein Eis, oder? Wir haben Konkurrenz. Ich habe das alles beobachtet in Gemeinden. Wisst ihr, nicht deswegen lesen wir die Bibel, damit wir etwas bei Gott verdienen oder ihn verwundern, sondern deswegen, weil steht geschrieben, ihr sollt lieben diese lautere Milch, weil das zum Wachstum euch führt. Wir beten ja nicht zu Gott, damit wir etwas von der Schuld befreit werden deswegen, sondern weil wir einfach mit ihm Gemeinschaft haben. Und weil wir mit ihm Gemeinschaft haben, bekommen wir diese Kraft und Kraft zum Leben, und dies bringt uns zum Wachstum. Alles, was wir nach dem Willen Gottes tun, das dient uns zum Wachstum. Und die Trübsale, die wir dann auch haben, gibt Gott auch, damit wir wachsen. In 5. Mose 8, wenn ihr das solltet, also aufschlagen zu Hause und lesen, das wird sehr gut sein zum Nutzen für euch. Also nicht jetzt natürlich zu Hause. Da steht geschrieben, dass Gott 40 Jahre lang die Juden durch die schreckliche Wüste geführt hat. Er hat sie an Stellen geführt, wo es kein Wasser gab. Sie wollten trinken. Und er hat ihnen dann Wasser aus dem Felsen gegeben. Er hat sie Hunger leiden lassen, hat sie ernährt mit Manna. Vielleicht sah das aus als wenn Gott sie irgendwie sich lustig über sie machen wollte. Oder sie quälen wollte, ja? Aber da steht, nein, der Herr lehrt dich wie sein Sohn, um dir im Nachhinein Gutes zu tun. Weil er führt dich in das verheißene Land. Da gibt es für dich ein Erbe. Du sollst dahin kommen, nicht einfach nur, weil du da ankommen sollst, sondern du sollst dahin kommen und du sollst vorbereitet sein. Und du sollst fähig sein, das Erbe anzunehmen und verstehen, wofür das da ist. Das soll ja für dich zum Guten sein. Und 40 Jahre lang brauchte er, um dieses Volk zu erziehen, mit verschiedenen Prüfungen. Durch das Wort, durch den Geist und auch durch das Feuer. Und sie sind gewachsen. Gott beobachtet dich. Gott will, dass du wächst. Er will dir sein Erbe geben. Du sollst einfach nur wachsen. Lies die Bibel, um zu wachsen. Bete zu Gott, weil du wächst. Bete ihn an, weil das hilft dir, dass du wächst. Und versuch nicht gleich, die größten Stiefel anzuziehen. Wenn noch eine Unklarheit wegen Sünden ist und du kannst das noch nicht selber klären, um zu Gott zu kommen und dich zu reinigen und dich waschen zu lassen in seinem Wort oder durch sein Blut. Wenn du das noch nicht kannst, kannst du auch nicht in die nächste Etappe, ins nächste Alter gehen, nämlich ins Teenie-Alter, die den Vater erkannt haben, weil niemand kann zum Vater kommen, außer durch Jesus Christus. Wir können nicht die Nähe des Vaters haben, der heilig ist, wenn wir noch Unreinheit in uns haben. Und wir müssen lernen, uns zu reinigen durch das Blut Jesu, durch seine Wahrheit, damit der Teufel keine Möglichkeit hat, irgendein Hindernis hinzustellen zwischen uns und Gott. Und dann ist der Vater für uns offen. Und wenn ich sogar sündige, dann habe ich einen Fürsprecher vor dem Vater. Und das ist Jesus Christus, der Gerechte. Ich habe eine Erfahrung, wie ich beten soll. Ich weiß ganz genau, wie ich diese Unreinheit ablegen soll und wie ich vor dem Vater erscheinen soll. Und dann erfüllt die Liebe des Vaters mich, mein Leben. Warum haben viele Christen noch nicht diese Beziehung zu Gott, dem Vater, und kennen noch nicht diese Liebe? Nicht, weil Gott die Liebe ihnen nicht gibt, sondern weil sie noch nicht dahin gewachsen sind. Sie haben noch nicht geschafft, dass die erste Stufe, ja, dass die Sünden einem vergeben sind. Die Sünden sind euch vergeben. Jetzt ist der Zutritt zum Vater offen. Und wenn ihr glaubt und euch das annehmt und euch reinigt. Und nur dann, wenn wir erfüllt sind mit der Liebe des Vaters, steht geschrieben, ihr seid diese Jugendliche oder diese Jünglinge. Ihr habt nämlich den Teufel überwunden. Manchmal versuchen kleine Kinder, die Dämonen zu vertreiben. Und dann versteht man nicht, wer vertreibt wen. Und wir denken dann manchmal, wir müssen eine bestimmte Form von Gebet bringen. Oder vielleicht brauchen wir eine besondere Salbung oder Berufung. Jesus hat gesagt, nein, die Werke, die ich tue, werdet ihr auch tun. Weil ich tue die Werke meines Vaters. Aber mein Vater ist auch dein Vater. Und du wirst auch die Werke des Vaters tun. Aber warum hatte Jesus solche herrlichen und große Taten? Und bei uns sehen die so klein aus und oft so erfolglos. Er ist gewachsen in die Vollkommenheit. Aber wir sind vielleicht noch Kinder. Und dann haben wir nicht diese Kraft. Und wir haben nicht die Kraft, nur deswegen nicht. Also nicht deswegen haben wir nicht die Kraft, weil der Teufel... Also nicht deswegen, weil der Teufel nicht auf uns hört, sondern solange wir noch nicht befestigt sind in der Vergebung der Sünden, solange wir noch nicht verwurzelt sind in der Liebe des Vaters, sind wir schwach und man kann uns verletzen. Wir sind nicht geschützt, wir haben nicht die Waffenrüstung Gottes an. Der Teufel hat noch viele Waffen, um uns zu verletzen. Er schießt Pfeile der Verurteilung, der Beschuldigung, der Ablehnung, durch verschiedene Umstände, durch Menschen. Und wir, die wir schwach sind, wenn wir noch klein sind und nicht gewachsen sind, wir gehen dann und ja, wir schaffen es nicht. Er nimmt uns die Kraft. Und eigentlich geschieht das ganz einfach. Deine ganz Nahen, die dir am nächsten sind, drehen sich von dir weg. Oder in der Gemeinde wirst du nicht begrüßt. Irgendein Mensch hat dir harte Worte gesagt. Und da, wo du vielleicht jemandem Liebe gezeigt hast, der hat dir noch nicht mal Danke gesagt. Aber wenn du fest bist in der Liebe des Vaters, dann bedeutet das für dich nichts. Dann brauchst du gar nicht diesen Lob von den Leuten. Du hast dieses Lob schon vom Vater. Und du erwartest auch gar nicht Liebe von Menschen. Du bist ja selber überfüllt mit der Liebe des Vaters. Du gibst die Liebe den anderen nicht, weil du von ihnen was zurückverlangst. Weil du einfach so viel hast und du kannst einfach das verteilen. Aber wenn du es nicht hast, dann sind wir ganz schnell traurig. Und dann kommt diese Ablehnung zu uns, diese Enttäuschung, dann sind wir nervös. Und dann kommt es so raus, der Teufel besiegt uns. Das ist, warum die Christen im geistlichen Kampf oft unten liegen. Die Sache ist nicht, ob sie es können, sondern einfach im Wachstum liegt das. Und nur nach dem jugendlichen Alter kommen wir zur Reife. Und da ist geschrieben, ihr habt erkannt den, der von Anfang gewesen ist. Ich will noch nicht mal denken, was das eigentlich bedeutet. Ich bin wahrscheinlich heute in dem Wachstum, in diesem Stadium des Teenie-Alters. Vielleicht wachse ich sehr langsam. Vielleicht auch nicht. Preis dem Herrn, dass ich wachse. Und du sollst auch wachsen. Und wenn du merkst, dass du noch in diesem Kindesalter bist, ich kann dich beruhigen. Die Kinder wachsen auch. Ich weiß es, ich habe auch Kinder und weiß, dass Kinder wachsen. Und es kommt die Zeit und du wirst auch erwachsen. Bleib ein Kind. Erlaube dir, ein Kind Gottes zu sein. Und dieses Kind hat einen Vater. Sei dem Vater gehorsam. Nimm das, was der Vater gibt. Lerne dich zu freuen über das, was der Vater dir gibt. Lauf nicht irgendwo nach vorne immer. Du wirst einfach befriedigt sein von dem, wer du heute bist. Und es kommt irgendwann der Tag. Du wirst morgens früh wach werden, so wie immer. Aber es wird ein besonderer Tag sein, wenn der Vater zu dir kommt und sagt, meine Tochter, mein Sohn, heute ist ein ganz besonderer Tag. Du bist gewachsen, du bist erwachsen geworden. Und ich möchte dir etwas mehr, was Größeres anvertrauen. Du hast schon mal darum gebeten und ich konnte es dir vorher nicht geben. Aber heute bittest du vielleicht gar nicht darum. Aber Gott sagt, es ist die Zeit gekommen. Ich habe für dich was Wunderbares. Vielleicht hast du jahrelang versucht, das zu verdienen und hast es nicht bekommen. Aber jetzt bist du zu dem Alter gekommen, wo Gott dir das geben kann. Und du verstehst, das ist unverdient. Das ist einfach nur eine Gabe. Kannst dich nicht rühmen. Und du verherrlichst ihn einfach und ehrst ihn. Und du merkst, du hast die Kraft, dieses zu nutzen. Alles ist ganz einfach. Du musst einfach nur wachsen. Wenn du bemerkst, dass du irgendwo was übersprungen bist, das ist natürlich nicht sehr gut, aber man kann das verbessern. Geh einfach wieder zurück zu der Stelle. Denk nicht, dass du dich jetzt schämen musst, weil du jetzt das Jahr wiederholen musst oder so, so wie in der Schule, wenn du das Jahr wiederholst. Du musst die vollkommene Kindheit erleben, damit du vollkommene Teenie-Alter hast und so weiter. Wenn du wieder das klären musst mit der Vergebung der Sünden, dann lass uns das machen. Wenn der Teufel irgendwo dir Probleme macht, dann komm, lass uns das mit dem Vater klären. Vielleicht ist die Erkenntnis noch nicht ganz da, also den Vater zu erkennen, im vollen Maß da. Dann lass uns das machen. Und du wirst wachsen. Du sollst dieses Wachstum nicht ignorieren und du sollst nicht irgendwo zurückbleiben, irgendwo hinten bleiben oder sollst auch nichts überspringen. Wisst ihr, ich habe so ein Gefühl, dass das geistliche Wachstum ungefähr in dem gleichen Tempo geht, so wie physisches Wachstum. Und vollkommene Wachstum ist so wie bei Jesus, als er 30 Jahre alt war. So wie bei den Juden, ja, also bei den Hebräern, dass sie waren schon in einem bestimmten Alter und er sagt, nach diesem Alter zu urteilen, könntet ihr schon Lehrer sein. Aber das ist nicht gesetzlich, das Plus, Minus. Das ist, aber ich fühle es einfach so, dass das ist normal, dass bestimmte eine Anzahl von Jahren vergehen in unserem christlichen Kind und unserer christlichen Kindheit und auch Jahre, auch Teenie-Jahre und auch irgendwie jugendliche Jahre und dann nachher die ewige Reife. Bleib nicht stehen auf dem, was du erreicht hast. Apostel Paulus sagt, ich bin bestrebt nach diesem Höheren, nach der höheren Berufung. Ja? Er schreibt das zu Epheser, dass wir nicht diese Säuglinge sind, die so hin und her wanken, sondern wachsen zu dem vollkommenen Mann in die Vollkommenheit Christi. Alles, was lebt, wächst und wird wachsen. Wir werden wachsen. Wir werden wachsen. Und unsere Erbschaft wird uns nicht genommen. Preis sei unserem Herrn. Der Name des Herrn soll geheiligt sein und verherrlicht. Preis sei unserem Vater. Lass uns jetzt noch beten. Vater, ich danke dir, dass du uns ewiges Leben geschenkt hast. Danke dir, Herr, dass alles Lebendige wächst. Danke, Herr, dass du ein Gott bist, der Wachstum schenkt. Und du hast uns alles gegeben für dieses Wachstum. Du hast dein Wort gegeben, du hast den Geist gegeben für dieses Wachstum. Du hast die Gemeinde gegeben und hast die Diener gesetzt, die uns helfen zu wachsen. Du gibst uns auch einen Dienst für unser Wachstum. Du gibst Prüfung, damit wir wachsen. Du weißt ganz genau, wie du uns zum erziehst. Du kommst zu jedem von uns individuell. Für jeden von uns ist ein besonderer Rhythmus und auch die Jahre, die bestimmten Jahre. Hilf uns, dass wir uns beruhigen im Vertrauen zu dir, dass zu unserer Zeit werden wir ernten. Dass wenn die Jahre kommen, die du bestimmt hast, dann werden wir es bekommen. Schenk uns, Herr, dass wir wachsen können in deiner Erkenntnis und in das Erbe reingehen, welches du für uns hast, indem wir immer mehr und mehr zur Reife wachsen und immer mehr dem Jesus ähnlich werden. Dass wir fähig werden, so wie er zu handeln. So zu lieben, wie er liebt. Und zu leben, wie er lebt. So stark zu sein, wie er stark ist. Segne unser Wachstum. Wenn jemand stehen geblieben ist in seinem Wachstum, dann schenke ihm wieder neuen Eifer. Zeige ihm den Grund, warum die Entwicklung gestoppt ist. Und er soll wieder Verlangen haben, sich an dich zu wenden und deine Speise zu sich zu nehmen. Wieder das lebendige Wasser zu sich zu nehmen. Wieder zu deinem Licht zu kommen. Um alles zu haben, was notwendig ist zum Wachstum. Wenn jemand vielleicht ein Alter übersprungen ist und denkt, dass er schon reif ist, aber er bleibt noch ein kleines Kind und deswegen viel leiden muss, führe ihn zurück, Herr. Damit er wirklich alles bekommt, was er noch nicht bekommen hat. Kompensiere die Liebe, die er nicht bekommen hat. Festige ihn in der Rettung, in der Vergebung. Festige ihn in der Erkenntnis über das Opfer Jesu. Du weißt und kennst alle Mängel in uns, Herr. Und dieser Mangel soll erfüllt werden, damit unser Wachstum harmonisch wird. Dass jeder von uns die Vollkommenheit des Wachstums Christi erreicht. Segne deine Gemeinde, Herr. Im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Ich segne euch, ihr sollt wachsen. Preise unserem Herrn. Danke ihm. Tobias, komm, wir singen noch ein Lied. Wir verehren dich, Herr. Du bist wunderbar. Deine Liebe ist so groß. Wir danken dir für das wunderbare Wort, welches wir heute bekommen haben, Herr. Wir danken dir für deine Treue, Herr. Für deine Freundlichkeit für uns, Herr. Für deine Liebe, mit der du uns immer umgibst, Herr. Halleluja, Halleluja. Nur dir alleine sei Ehre gebracht.